Hallo und guten Morgen am Sonntag. Jetzt schon am ersten Sonntag des Aprils. Da habe ich am Anfang des Jahres noch gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, das Jahr geht gar nicht so richtig los. Und jetzt haben wir schon April. Jetzt geht's mir wieder zu schnell. Oh. Also, schönen guten Morgen meinem Sonntagsgast, Bischof Christian Stäblein.
Also, guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ihnen kann man das aber auch nie so richtig recht machen, oder?
Das wäre jetzt auch ein falscher Eindruck, aber naja.
Naja, dann fangen wir einfach mal schnell an, oder?
Ja, das finde ich
gut. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht preisgibt das Werk seiner Hände.
Wie lange haben wir uns jetzt eigentlich nicht gesehen? Ist es wirklich nur eine Woche gewesen? Weil ich habe das Gefühl, wir haben in unterschiedlichen Paralleluniversen die vergangene Woche verbracht. Sie sind in Polen gewesen, sind offiziell zum Beauftragten für Flüchtlingsfragen der gesamten evangelischen Kirchen in Deutschland ernannt worden, haben ein DRK-Krankenhaus besucht, Freitag und gestern eine Synode abgehalten. Die Synode ist sowas wie das Kirchenparlament, das zweimal im Jahr tagt. Und da haben sie auch noch ein Wort des Bischofs gehalten. Das wiederum ist sowas wie die Rede zur Lage der Nation, nur in Kirchendeutsch. Danke, dass Sie heute nicht bis mittags geschlafen haben. Meine Frage, wissen Sie, wie Deutschland gegen die Niederlande gespielt hat?
Oh, 1-1, lieber Herr Wittke. Aber ein bisschen Glück war dabei, den Elfmeter hätte man nicht zurücknehmen müssen, denke ich. Spiele gegen die Niederlande mag ich ganz besonders, weil ich das Orange so schön finde.
Also, das freut mich sehr, dass ich merke, es hat Sie nicht komplett aus der Welt gehauen. Aber meine Güte, ich traue mich gar nicht zu fragen, weil wir vermutlich gleich mal auf 2 Stunden verlängern könnten. Aber wie war es in Polen, Ihre Reise nach Polen?
Sehr beeindruckend. Also die polnischen Geschwister sind in einer Weise für die Geflüchteten aus der Ukraine da. Und deswegen war ich ja hingefahren, um unsere Solidarität zu zeigen und auch unsere Unterstützung für die Menschen, die aus der Ukraine nach Polen kommen. Die polnischen Geschwister sind in einer Weise für die da. Das ist wirklich sehr berührend. Ich bin in einer kleineren Stadt in Świdnica gewesen. Das ist so nahe zu Breslau. Das ist unsere Partnerdiözese, der Partnerkirchenbezirk, die Diözese Breslau. Da sind 3000 Flüchtlinge aus der Ukraine in dieser kleineren Stadt. Das sind etwa 5% auf die Gesamtbevölkerung da. Und die Menschen sind rund um die Uhr für sie da. Die Kirche dort in Świdnica ist eine der 3 Friedenskirchen, die nach dem 30-jährigen Krieg gebaut worden sind. Friedenskirche, das ist dran, denke ich, im Moment.
Jetzt haben Sie ganz viel über die helfenden Menschen dort gesprochen. Wie war es für Sie auch, ja, egal ob Sie jetzt Bischof sind oder nicht, Sie sind auch Mensch und Person hier in Berlin, der auch abends die Brennpunkte im Fernsehen gesehen hat und die Bilder von dort. Wie hat es auf Sie jetzt gewirkt, so dicht ranzukommen an und in diese Kriegssituation?
Na, man spürt dort noch sehr viel deutlicher Angst und Sorge. Die polnischen Geschwister haben immer wieder gesagt, wir sind die Nächsten hier, sozusagen auf dem Zettel von Putin. Man spürt in diesen Aussagen die Angst, die große Sorge davor, wie geht das weiter? Und dann sieht man an den Menschen, die dorthin geflohen sind, auch sie wollen nicht so weit weg von der Ukraine. Sie wollen so schnell wie möglich wieder zurück. Und auch das ist sehr bewegend. Es sind genauso wie hier vor allem Frauen und Kinder, die geflohen sind und die in ständigem Kontakt mit ihren Familien sind und gleichzeitig sich darauf einstellen, eine ganze Weile zu bleiben. Also wir brauchen ganz viel, gerade auch für die Kinder, Kita-Plätze, Schulplätze, Bildung, dass sie mitmachen können, dass sie wirklich gut integriert werden, sowohl dort als auch hier bei uns. Also das berührt.
Jetzt sind Sie in den vergangenen Tagen offiziell zum Beauftragten für Flüchtlingsfragen ernannt worden. Wobei, ich finde, das muss man noch mal kurz erklären. Es gibt verschiedene Landeskirchen in Deutschland, 20 evangelische Landeskirchen insgesamt. Sie sind Bischof einer Landeskirche, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Alle Landeskirchen zusammen bilden die Evangelische Kirche in Deutschland, kurz EKD. Und von denen allen sind Sie jetzt der Beauftragte für Flüchtlingsfragen. Wow. Also vorher hatten Sie ja vermutlich auch nicht Langeweile. Oder ist es so eine Schirmherrengeschichte in Anführungsstrichen? Da steht nur Ihr Name drüber, aber so richtig viel machen müssen Sie nicht.
Nein, ich glaube, das ist nicht so wie Schirmherr. Es geht schon darum, dass über mein Gesicht, über diese Aufgabe auch nochmal der Fokus gebündelt wird. Mhm. Sie haben völlig recht, die 20 Landeskirchen machen alle eine hervorragende Arbeit in den Flüchtlingsfragen, sind jetzt auch alle da, um Geflüchtete aufzunehmen. Also die brauchen jetzt nicht irgendwie nochmal meine Tipps oder so. Aber was, glaube ich, alle miteinander brauchen, das ist nochmal die Bündelung in einem Gesicht. Und da sehe ich es schon so, dass wir als Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz mit den Gemeinden, dadurch, dass wir eben auch so nah dran sind und eine große Tradition an dieser Stelle haben im Aufnehmen von Geflüchteten, auch nochmal so, ja, das deutlich nach außen zeigen können, damit es für alle sichtbar, aber damit es vor allem für die Menschen, die kommen, auch gut ist. Es geht ja nicht nur um Menschen, die aus der Ukraine zu uns flüchten, sondern es geht genauso um die Menschen, die auf Lesbos ankommen. Es geht genauso um die wir vor einigen Monaten aus Afghanistan aufgenommen haben. Und es geht immer auch wieder um Grundfragen des Asylrechts, also diese Beauftragung, von der Sie da sprechen, die hatte auch eine gewisse Tradition in der evangelischen Kirche in Deutschland, weil wir auf diese Weise für die Kirchen zeigen, wir wollen an diesen Fragen der Menschlichkeit und des für andere Menschen Daseins auch deutlich unsere Stimme für die erheben, die ganz schnell sonst keine Stimme haben, die man hört.
Nun ist das Gesicht, Ihr Gesicht, das eine, und das andere ist, das sprachen Sie jetzt zum Schluss an, eben Ihr Wort und auch Ihre Stimme. Inwieweit haben Sie das Gefühl, die wird auch wirklich gehört und jetzt auch über Berlin-Brandenburg und die schlesische Oberlausitz hinaus?
Das kann man natürlich selber immer nicht so ganz leicht einschätzen, aber ich glaube schon, dass die Menschen im Moment sehr deutlich hinhören und dass es auch ein großes Interesse daran gibt, zu fragen, was können wir denn tun, was sollen wir tun und wie können wir das auch organisieren? Wie können wir dafür sorgen, dass wir einen langen Atem haben? Es geht ja darum, dass wir nicht nur irgendwie eine Anfangseuphorie im Helfen haben und dann sind alle erschöpft oder dann kommt das nächste Thema, sondern dass wir an dieser Stelle da bleiben und dranbleiben und uns auch nicht an die Situation gewöhnen, die im Moment in der Ukraine herrscht.
Warum würden Sie selbst von sich sagen, ich bin der richtige Mann dafür? Ich glaube, Sie sind der richtige Mann dafür.
Also für mich persönlich würde ich das überhaupt nicht sagen. Da hebe ich auch nicht die Hand für die Kirche, für diese Gemeinden in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, die im Moment so engagiert sind für die vielen Ehrenamtlichen und Beruflichen in unserer Kirche, die einfach da sind für die, die kommen. Für die würde ich sagen, es ist richtig, dass wir in dieser Form auch das Gesicht zeigen. Das andere ist nicht meine Frage, aber wir haben nachher den richtigen Bibeltext dafür.
Dieser Sonntag heißt im Kirchenjahr bestimmt anders, aber bei mir heißt der Sonntag heute, langsam wird's echt knapp. Ostern rückt unaufhaltsam näher und kurz danach wird meine Tochter 18 Jahre alt und ich habe doch bei weitem nicht das vorbereiten können, was ich eigentlich hätte vorbereiten wollen. Ich rutsche also unruhig auf der Kirchenbank hin und her und frage mich und vor allem Sie, was für einen Sonntag haben wir denn heute wirklich?
Den Sonntag Judica. Mhm. Judica, also Recht. Mhm. Gott schaffe mir Recht. Judica ist ein lateinisches Stück aus diesem Psalmvers, Gott schaffe mir Recht. Und Recht haben sie. 2 Wochen vor Ostern hat der Sonntag ernste Themen. Die Frage des Gehorsams im Glauben oder ob wir mehr so die eigenen Dinge im Kopf haben. Judica, dieser Sonntag gehört für mich zu den ernstesten Sonntagen im Kirchenjahr, ganz im Ernst der Passionszeit. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um das Leid und es geht um das richtige Dienen.
Wenn Sie den Fernseher in diesen Zeiten anschalten, wissen Sie ziemlich genau, Sie bekommen Ukraine, Corona, Klima oder Will Smith. Bei der Bibelstelle weiß zumindest ich nicht, was ich bekomme. Ich bin gespannt, Herr Bischof.
Eine Geschichte aus dem Evangelium, aus dem Markus-Evangelium. Jesus und seine Jünger, seine Freunde sitzen zu Tisch. Es ist eine spannende, aber sehr ernste Geschichte. Es geht um Menschenwille und Gottes Wille. Aber hören Sie, Markus Evangelium, 10. Kapitel. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 anderen hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Sie haben es ja schon angekündigt, es ist eine ernste Bibelstelle. Es geht um eine Sitzordnung. Könnte man erstmal so im ersten Moment nur denken. Da geht es doch nur darum, ja, okay, ich möchte jetzt mal auf der rechten oder linken Seite sitzen. Lassen Sie uns das mal so ein bisschen durchgehen, weil für mich sind da so 2 große Aspekte. Das eine, wo sitze ich? Und dann am Ende nochmal, wie gehe ich durchs Leben? Dieses rechts und links sitzen. Wofür steht das?
Na, für mich steht das unmittelbar für die Frage, wer ist am nächsten dran? Wer ist am nächsten dran bei Jesus? Wer ist am nächsten dran bei Gott? Und wer ist am nächsten dran, die Fragen sozusagen im Blick auf die Ewigkeit? Also werden wir erhöht werden? Werden wir erhört und erhöht werden? Also wer ist ganz nah bei Gott? Eine sehr menschliche Frage, glaube ich. Und eine sehr menschliche Frage sozusagen, nachdem ich will, dass mir Ehre zuteil wird. Man spürt das ja später, wenn dann die Konkurrenz der anderen Freunde, Freundinnen dazukommt, die unwillig darüber sind, dass hier 2 sich sozusagen größer machen wollen, größer als die anderen. Die 2 kann man immer verstehen. Ich will möglichst nah an Jesus dran sein, aber die Antwort wird dann auch sehr deutlich. Jesus dreht das um. Hier geht es nicht darum, wer ist der Größte, Beste, der am meisten Einfluss hat und am meisten herrschen kann, so wie bei den anderen. Er sagt das ja dann auch ausdrücklich, sondern hier geht es darum, wer ist am meisten bereit dafür, und gar nicht am meisten, sondern wer ist überhaupt bereit dafür, sich für die anderen zu geben, sich in die Sache, in die Aufgabe, in den Dienst für den Nächsten tatsächlich hineinzubegeben. Und nicht, wer wird sozusagen schon von Anfang an nach vorne gesetzt. Also,
Sie sagen,
ich finde
es aber
ungeheuer
auch
menschlich.
Das ist auch, wollte ich gerade sagen. Sie sagen es auch, es ist so menschlich, dieses dichte ranzugehen an das, was ich als gut und schön empfinde, und erstmal auch an sich zu denken. Das geht schon los bei den Kindern, wer da vorne sitzen, im Auto.
Natürlich. Und Erster sein wollen, ich meine, ich kann das gut nachvollziehen. Erster sein wollen ist ein urmenschliches Bedürfnis, glaube ich, und nah dran zu sein auch.
Nun passiert es häufig, behaupte ich mal so, in der Bibel, dass etwas, was so menschlich ist, wo man sagt so, ach, das kann ich so gut verstehen, jemand sagt, Moment, das ist aber nicht gut, was du da tust. Du musst es genau anders tun.
Ich verstehe, was Sie meinen. Gleichzeitig, glaube ich, geht es hier nicht einfach um das, was Sie jetzt den moralisch erhobenen Zeigefinger nennen. Ja, also so um einfache Moral, und alles, was Spaß macht, ist verboten. So, das heißt es ja manchmal im Blick auf Religion und Glauben. Nein, nein, sondern es geht bei diesen Dingen ja immer darum, uns Menschen dahin zu bringen, wo das Leben in seiner ganzen Lebendigkeit sich erschließt. Und das erschließt sich eben nicht da, wo ich sage, na, ich will mal schön da vorne sitzen und die ein bisschen auf die anderen runtergucken. Jesus sagt das ja auch nochmal ganz deutlich und sehr ernst, wie das ist mit denen, die über die anderen herrschen. Ich glaube, über diese Sätze brauchen wir im Moment keine Übersetzung, wie das ist unter den Völkern, wo Herrschen und Gewalt regieren, sondern er sagt, da fängt das Leben nicht an. Das Leben fängt da an, wo ich mich ganz hingeben kann und wo ich ganz für den anderen da sein kann, wo ich nicht mehr zähle, ich übersetze jetzt mal, nicht zähle, ob ich Erster oder Letzter bin, wo ich gut Letzter sein kann und merke, jetzt bin ich aber ganz vorne da, wo es ums Leben selber geht. Und das ist keine Frage der Moral, sondern das ist eine Frage von Spüren von Lebendigkeit.
Können wir andere Wörter finden für dienen?
Es gibt auch eine große Tradition in der Kirche, Menschen zu sagen, ihr sollt dienen und sie dadurch klein zu halten. Das ist eine schreckliche Tradition. Und das muss man ganz deutlich festhalten. Also man kann das Wort dienen furchtbar missbrauchen, indem man es anderen auferlegt und es selber auch noch aus einer Herrscherposition heraus macht. Und das hat man auch in der Kirche, in der kirchlichen Tradition leider sehr, sehr oft getan. Es gibt einen schönen Spruch darüber auch von einem früheren Leitenden in der Kirche, von einem früheren Bischof, der mit Augenzwinkern gesagt hat, in der Kirche wollen alle dienen, am liebsten in leitender Stellung.
das ist ein toller Satz.
Ich glaube, da steckt tatsächlich ganz viel drin. Mindestens warnt es einen vor diesem Missbrauch. Wir kennen das ja aus diesen Bereichen, gerade dann in der Diakonie, die Diakonissen früher, wurde sozusagen das Dienen zur Ideologie und wurden sie zum Dienen verordnet. Mach dich mal schön klein. Vielleicht macht dich irgendwann dann auch wieder jemand groß, aber meistens ist es eher ein Festzurren von Ordnung und von Herrschaft gewesen. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht dann ganz ausdrücklich darum, ja, ich habe es jetzt mit Hingeben übersetzt, also mit dem, wo ich so für den anderen sein kann, dass es ihn und mich zum Leben weckt.
Und dass ich auch selbst etwas spüre, was mir so gut tut, dass Ränge eigentlich keine Rolle mehr spielen, oder? Sondern dass ich selbst etwas empfinde, was nicht mehr damit zusammenhängt, wo, an welcher Seite sitze ich oder welche Position habe ich.
Alle gleich weit weg oder gleich nah dran bei Jesus.
Ich habe mit großer Freude vergangenen Sonntag die Oscar-Verleihung aus Hollywood geguckt. Also zumindest eine ganze Weile mit großer Freude. Manch einer betet seit Freitag, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft die Vorrunde in der WM übersteht. Wobei, so schwierig ist das Los nicht, also von Spanien mal abgesehen. Nein. Wir planen das Osterfest.
Das lohnt die Gebete nicht, wenn ich das mal eben sagen
oder?
Darf.
Also es müsste schon.
So. Also das heben wir uns für andere Sachen auf.
Worauf ich hinaus will, Herr Bischof, ist immer wieder und besonders an dieser Stelle, auch hier bei uns, bei unserem Gottesdienst im Gespräch, auch ich bin nicht davor gefeit, zur Tagesordnung überzugehen. Und nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Gewohnheit, auch als Schutz. Aber ich möchte mich zumindest hier mit Ihnen immer wieder daran erinnern, wo die Prioritäten liegen, wo wir die Augen nicht und niemals verschließen dürfen, was wir nicht vergessen dürfen, woran ich mich nicht gewöhnen möchte. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich für uns zu den Menschen, die uns brauchen. Lass uns nicht an das Leid gewöhnen. Lass uns empfindsam bleiben, achtsam füreinander und für die Menschen aus der Ukraine. Wir hören nicht auf, ihren Frieden zu suchen.
Amen. Herr Bischof, Sie haben in der vergangenen Woche viele Menschen getroffen. Und ich hatte mir vorgenommen, ich wollte Sie fragen, ob geflüchtete Menschen Sie um einen Segen gebeten hätten. Und während ich das so überlegte, ob ich Sie das frage, merkte ich, nee, ich will Sie das irgendwie doch nicht fragen. Ich kann Sie das nicht fragen. Und daran merkte ich, wie persönlich so ein Segen ist. Und deshalb freue ich mich, wenn Sie jetzt auch wieder sehr persönlich werden.
Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Sie hatten mich zwar letzten Sonntag gebeten, dass ich Ihnen erzählen möge, wer bei der Oscar-Verleihung der große Gewinnerfilm geworden ist. Ja. Aber jetzt erscheint mir das alles schon so lange her und weit weg. Und über Will Smith habe ich in dieser Woche hier bei uns im Programm auch schon so viel gesagt. Also Oscars, nicht enttäuscht sein, abgehakt bei mir. Aber haben Sie Wunderschön schon im Kino gesehen?
Ja, das nehme ich mir wirklich vor.
Das ist ein toller Film.
Ich habe jetzt gehört, dass es der beliebteste oder jedenfalls meistbesuchteste Film im Moment ist.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Doch, doch. Ja? Also er ist ganz oben.
Ach,
also jedenfalls mindestens unter den den deutschen Filmen.
Das freut mich.
Ja, ja, der kommt gut an. Und deswegen habe ich, als ich das neulich gelesen habe, ich nochmal gedacht, Mensch, den hat mir schon mal jemand empfohlen.
Wer war das nur? Und ich da mussten Sie lange überlegen, wer Ihnen das empfohlen hatte.
Da musste ich nicht lange überlegen. Da habe ich jedenfalls nochmal gedacht, Mensch, das muss ich endlich schaffen, da reinzugehen. Also ist so tatsächlich im Moment viel, aber ja. Sie müssen sich keine so ganz großen Sorgen um mich machen. Wissen Sie, mir macht es Spaß.
Auch wenn Sie so viel an der Backe haben jetzt.
Auch dann. Und
ach, das ist toll. Einfach, das ist schön, es zu hören. Ist
schön für die Menschen da zu sein und zu sehen, was alles so passiert. Es ist wirklich toll, was in den Gemeinden im Moment in der Hilfe für die Menschen aus der Ukraine geschieht. Und das stärkt mich dann auch. Also ich gehe dann meistens mehr gestärkt wieder weg, wenn ich das erlebe, als dass ich die Kraft da lasse.
Toll, das ist super, das freut mich. Also Sie bewegen da auch und wenn ich Sie anspreche, meine ich zum einen auch Sie, aber vor allem auch, wenn Sie sagen, eben die vielen Gemeinden und die vielen Menschen in den Gemeinden. Es ist schon wirklich, wirklich klasse, was Sie da immer wieder auf die Beine stellen. Genau. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren und uns in den Sonntag begleitet haben. Hier bei Gottesdienst im Gespräch auf Ihrem Radio Paradies und den Gottesdienst im Gespräch können Sie auch immer noch mal gerne nachhören auf der Homepage auf paradiso.de oder auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen eine schöne und auch wieder friedvolle Woche.
Eine gute, eine ernste, eine gesegnete Passionszeitwoche.